Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSAM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Heute geht es um Challenger-Marketing in der Foodbranche. Mein heutiger Gast ist Tom Nollau, Director Brand, Product und Media bei Gustavo Gusto. Wir sprechen über mutige Kampagnen, TikTok-Erfolge, unkonventionelle Content-Strategien und wie man mit einer Pizzamarke Branchenriesen herausfordert. Tom, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Du hast mal gesagt, am Ende muss die ganze Hand nach Pizza riechen. Ist das dein persönliches KPI für ein gelungenes Abendessen oder die Grundlage eurer Marketingstrategie?
Beides. Ich liebe Pizza natürlich selber sehr, sonst wäre ich im falschen Job. Gleichzeitig freue ich mich natürlich, wenn jeder andere die Leidenschaft teilt da draußen, vor allem mit unseren Pizzen, die ich nach wie vor für fantastisch halte. Und wenn man sich dann so richtig mit den Pizzen beschäftigt und sie richtig isst, mit Leidenschaft und bloß nicht mit Messer und Gabel, ganz wichtig, dann muss die Hand nach Pizza riechen.
Perfekt. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe mal früher als Pizzataxi-Bote gearbeitet, habe ich im Vorgespräch nicht verraten. Da probiert man auf jeden Fall alle Sorten und das kann ich sehr gut nachfühlen. Du hast mal angefangen im Journalismus, glaube ich, bei Burda.
Zuerst bei Burda, dann bei Bauer, dann wieder bei Burda. Ja.
Und wie bist du dann bei Gustavo Gusto gelandet?
Ich hatte eigentlich immer den Wunsch, Journalist zu werden. Ich habe wahnsinnig gerne geschrieben. Ich habe mich sehr gerne mit Leuten unterhalten. Ich war ein akzeptabler Interviewer, würde ich im Nachhinein von mir behaupten, und habe das einfach wahnsinnig gerne gemacht. Habe dann irgendwann gemerkt, dass aber Journalismus eine schwierigere Branche wird. Sehr viel Fatalismus, sehr viel schlechte Laune, sehr wenig Lösungen und vor allen Dingen sehr, sehr stark auf Masse getrimmt. Vor allen Dingen, als ich später ganz am Ende im Online-Journalismus war, hat der Klick einfach alles regiert. Da war es dann auch gar nicht so wichtig, woher die Quellen kommen und auch gar nicht so wichtig, ob vielleicht alles gecheckt war. Hauptsache, man war schnell und Hauptsache, die Leute haben schnell geklickt. Das hat mir nicht mehr so gut gefallen und deswegen habe ich mich umgehört und umgeguckt und habe dann Content Marketing für mich entdeckt, auch weil ich in meinem letzten Job so an der Schnittstelle zwischen Redaktion und Vermarktung schon ein bisschen gearbeitet habe und hatte Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe, der mich in eine Content Marketing Agentur hier in Hamburg geholt hat. Und da konnte ich dann meine ersten Gehversuche, muss man ganz offen sagen, machen, weil der Unterschied zwischen Journalismus und Content Marketing war doch ziemlich groß.
Ja.
Und der Unterschied zwischen Journalismus und Marketing generell sehr groß. Es hat total Spaß gemacht. Ziemlich außerhalb meiner Komfortzone gewesen für die ersten Wochen und Monate. Hat Gott sei Dank keiner gemerkt. Habe ich gut überspielt. Und ja, bin dann einfach in die Branche reingerutscht, wenn man so will. Und habe Leidenschaft für Marketing-KPIs entwickelt, für davon die Leute davon zu überzeugen, mit guten Geschichten vor allen Dingen, sich mit Marken zu beschäftigen. Die sagenumwobene Time Spent with Brand, die man ja vor allen Dingen heutzutage mit guten Inhalten und mit cleveren Ideen irgendwie produzieren muss. Und da bin ich geblieben und hat sich dann weiterentwickelt zu einem kleinen Aufenthalt bei einer Influencer-Marketing-Agentur. Und ich habe in meinen Jobs im Marketing Michi Götz kennengelernt, den CMO von Gustavo Gusto, und wir sind immer in Kontakt geblieben und teilten sehr viel ähnliche Ansichten und hatten auch einen ähnlichen Lebenslauf und irgendwie hat es gut gepasst, auch persönlich. Und dann gab es irgendwann mal das Gespräch, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Und so bin ich dann 2020 mitten während Corona bei Gustavo Gusto gelandet, in der Firma, die mit dem, was die Firma heute ist, nichts mehr zu tun hat.
Okay.
Was sehr, sehr spannend ist, weil ich die komplette Entwicklung von einem immer noch Start-up zu einem Scale-up, zu einem mittelständischen Unternehmen jetzt miterleben durfte und mitgestalten durfte. Ja, tolle Reise.
Wahnsinn. Und ich glaube, der Laden wurde gegründet 2003. Stimmt das?
Nee, später. Okay. Also wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum mit den Pizzen im LEH. Also wir sind seit 2016 im Lebensmitteleinzelhandel und dieses Jahr eben 10-jähriges Jubiläum. Den Laden gab es vorher ein paar Jahre mit einem anderen Geschäftsmodell und es fußt ja alles auf der sagenumwobenen Studentenpizzeria in dem bayerischen Uniort Passau.
Ja.
Unser Gründer und Geschäftsführer Christoph, die damals gegründet hat und von da aus dann die Reise eben in den TK-Bereich und auch in die Supermärkte angetreten hat.
Sehr spannend. Und Gustavo Gusto kennt man ja, glaube ich, inzwischen in der Branche auf jeden Fall durch die ganzen Awards, die ihr eingesammelt habt, aber auch sicherlich aus dem Tiefkühlregal. Du bist ja jetzt betitelt mit verantwortlich für Brand, Product und Media. Was umfasst das alles als Aufgabenbereich?
Also es umfasst tatsächlich sehr viel Produkt in der Zwischenzeit. Also ich bin verantwortlich für Produktmanagement und Produktentwicklung, was total Spaß macht, weil ich eben mit dem Produkt, das ich sehr liebe, tagtäglich in Kontakt bin und auch Insights in die Produktion habe, mir mit meinem Team zusammen überlegen kann, welche Produkte die nächsten sein könnten, die wir anbieten, was uns noch fehlt, was wir brauchen, um das Produkt vielleicht auch noch besser zu machen. Mhm. Also all das, was irgendwie uns als Firma ja auch vorantreibt am Ende. Und aber auch dann, nachdem die Produkte entwickelt, produziert, skaliert wurden, dann das Ganze tatsächlich auch in die Kommunikation mit einzubinden, mit dem tollen Marketing-Team von Michi Götz, das dann einfach einen Weg zu finden, wie man das am besten an die Kunden bringt und dann vor allen Dingen zusammen mit unserer Mediaagentur zu überlegen, mit den Mitteln, die wir haben, Spoiler Alert, die sind nicht besonders groß, ja, sprechen wir wahrscheinlich noch ein paar Mal in dem Podcast drüber, wie wir es trotzdem schaffen, die Leute zu erreichen und zu begeistern und zu Kunden zu machen und zu Fans der Marke zu machen.
Gab es mal eine Pizza, die euch super geschmeckt hat, die ihr aber sich nicht erzählen ließ, die ihr nicht verkaufen konntet?
Meinst du, die wir dann gar nicht produziert haben oder die wir produziert haben und die sich dann nicht verkauft hat?
Ja, beides.
Okay. Interessant. Also wir haben tatsächlich viele Produktideen, die irgendwo auf der Strecke bleiben, während der im Entwicklungsprozess teilweise aufgrund von Limitierungen in der Produktion. Wir produzieren unsere Pizzen komplett selbst. Wir haben zwei Werke, eins in unserem Stammsitz in Geretsried, das ist so eine halbe Stunde südlich von München, und ein Werk in Atern, das liegt in Thüringen. Und da haben wir einfach bestimmte Limitierungen. Wir haben leider nicht den Luxus, bei einem Dienstleister aufzuschlagen und zu sagen, ihr macht uns mal die Pizza und es ist uns total egal, wie ihr sie macht. Hauptsache am Ende kriegen wir sie für Preis XY. Mhm. Wir müssen es selber machen. Und dadurch sind unfassbar viele Sachen einfach auf der Strecke geblieben. Wir hatten mal eine sehr spannende Kombination aus süß und salzig. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil vielleicht bringen wir sie nochmal.
Okay.
Insofern großes Betriebsgeheimnis, das ich jetzt hier nicht komplett ausplappern kann, aber wir hatten mal eine ganz coole Idee aus so einer Mischung aus süß und salzig, und das hat einfach produktionstechnisch nicht geklappt, obwohl wir die Idee fantastisch fanden und die auch in so Verköstigungen bei uns innerhalb des Hauses einfach sensationell funktioniert hat oder für sehr viel Überraschung und sehr viel irgendwie, oh, das müssten wir eigentlich mal machen, Reaktionen geführt hat. Aber konnten wir nicht umsetzen, vielleicht irgendwann mal, aber solche Sachen gibt es häufig. Und wir hatten auch schon Pizzen, die wir in den Markt gebracht haben und die am Ende nicht das gebracht haben, was wir uns persönlich davon erwartet haben. Das heißt nicht, dass die sich überhaupt nicht verkauft haben, aber eben nicht so, wie wir uns gehofft und erwartet hatten. Und das ist in der Lebensmittelbranche komplett normal, dass du auch Innovationen oder neue Produkte in die Märkte oder bei uns in die Truhen bringst, die dann am Ende halt nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt.
Ja, okay. Aber ist ja gut, wenn man viel experimentiert, kommen ja auch sicherlich sehr, super gute Sachen raus. Beweist ja auch eure Erfolgsgeschichte.
Total. Und wir bemühen uns ja auch immer wieder, neu und innovativ zu sein. Gleichzeitig, jede Innovation hat einen relativ langen Vorlauf, auch wenn wir da immer noch kürzer sind als unsere Marktmitbegleiter und wir immer noch schneller sind als mancher Konzern. Trotzdem, ja, es ist Zeit und Geld, die du investierst, um sowas umzusetzen. Nicht zuletzt in der Produktion, sondern auch schon davor. Und wenn dann noch eine Marketingkampagne am Ende dazu kommt, dann ist das schon für uns immer ein ziemliches Häufchen, was wir da investieren. Da kannst du dir nicht so wahnsinnig viele Fehlschläge erlauben, schon gar nicht, wenn du eben noch eine Challenger-Marke bist.
Klar. Wie lange braucht ihr dann von Planung bis Launch im Tiefkühlregal?
Also wir sagen immer, toll ist, wenn wir ein Jahr haben. Haben wir nie. Das heißt, wir sind meistens deutlich schneller unterwegs. Sehr opportunitätsgetrieben in den letzten Jahren gewesen, wenn sich einfach coole Ideen entwickelt haben, coole Co-op-Partner sich irgendwie gezeigt haben, dann konnten wir das teilweise auch deutlich schneller machen, so zwischen 4 und 6 Monate. Birgt halt sehr viele Risiken, weil du ein paar Prozesse beschleunigen musst, und das birgt einfach Risiken, aber bis jetzt hat es eigentlich immer gut funktioniert, trotz der Risiken.
Ja, spannend. 4 bis 6 Monate, das ist schnell.
Ja, ist es.
Du sprichst häufig, wenn man Dinge von dir liest oder hört, über Mental Availability. Für unsere Zuhörer, wer das jetzt nicht intuitiv einordnen kann, das bedeutet, dass wenn man in der Kaufsituation am Kühlregal steht, dass man eigentlich sofort im Kopf des Kunden ist und man schon dran denkt, dass ich ja eigentlich jetzt in diesem Fall Gustavo Gusto kaufen will. Wie wichtig ist das für euch? Warum ist das so wichtig?
Das ist für uns deswegen so wichtig, weil wir wissen, dass ein Löwenanteil der Menschen an der TK-Truhe erst die Entscheidung treffen, welche Tiefkühlpizzen sie kaufen. Also, da gibt es diverse Marktstudien dazu, wir haben auch selber einige dazu gemacht. Es hat was damit zu tun, dass am Ende der Preis natürlich mitentscheidet. Wir sind in Deutschland, Preis ist König, ist leider so, selbst wenn man es gerne manchmal anders hätte als Markenhersteller und als Premiumhersteller, der wir sind, aber am Ende entscheidet der Preis. Aber es entscheidet natürlich auch das war die Wahrnehmung der Marke. Ne? Die Leute, die sowieso nur auf den Preis gucken, die hast du meistens verloren als Markenhersteller, als Premiumhersteller. Es sei denn, du hast gerade eine Preisaktion. Aber die Leute, die auf Marke gucken, die auf Qualität gucken, die müssen wir erreichen. Und da müssen wir präsent sein, weil wir einfach die sind die Kleinen. Auch wenn es noch kleinere gibt als uns in der Zwischenzeit, die auch den gleichen Weg versuchen, den wir gegangen sind, sind wir nach wie vor, auch wenn wir auf Platz 3 liegen, wenn man die Handelsmarken mal rausnimmt, trotzdem immer noch sehr klein.
Ja.
Da ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es uns gibt. Und es ist wichtig, dass sie wissen, für was wir stehen und warum unsere Produkte auch das Geld kosten, was sie kosten. Was unsere USPs sind, was das Produkt so besonders macht und warum es am Ende, meine bescheidene Meinung, besser schmeckt als die anderen Produkte.
Die Unterscheidung in Premium und nicht Premium habe ich bei Tiefkühlpizza jetzt das erste Mal gehört. Die Differenzierung war mir noch nicht so geläufig. Erzähl doch mal genau, was das bedeutet. Also ihr seid, ja klar, ihr seid ein bisschen teurer, euer Produkt ist besser, weniger Zusatzstoffe, mehr Handarbeit, größer. Und dann gibt es auf der anderen Seite quasi Discount. Oder wie darf ich das verstehen, dass dann noch deutlich preiswerter ist?
Also es gibt den Premium-Bereich, den wir quasi entwickelt, gegründet, erfunden haben. Bevor wir kamen, gab es den nicht. Der wurde quasi mit Gustavo Gusto, seit uns gibt es diese Kategorie, die jetzt ziemlich voll geworden ist in den letzten paar Jahren, weil natürlich auch viele andere Player auf dem Markt verstanden haben, dass das eine lohnenswerte Kategorie ist und sich vor allem auch damit beschäftigt haben, nicht zuletzt auch wegen uns und wegen dem Trend auch bei den Konsumenten, wie sie ihre Produkte besser machen können. Denn der Bereich, der nicht Premium-Tiefkühlpizza ist, ist normale Tiefkühlpizza. Und die schmeckt, wie Tiefkühlpizza halt in den letzten 50, 60 Jahren geschmeckt hat. Heißt nicht, dass es nicht unfassbar viele Leute kaufen, das ist auch vollkommen okay. Aber hat halt mit Pizza, wie wir sie aus einer Pizzeria, aus einem Restaurant kennen, schlicht und einfach relativ wenig zu tun.
Ja.
Und deswegen war es uns wichtig, oder war das der Weg, den Gustavo Gusto damals gegangen ist, genau diese Barriere zu durchbrechen und eine Tiefkühlpizza anzubieten, die schmeckt wie eine Restaurantpizza und somit eben eine Premium-Tiefkühlpizza ist. Die Discounter-Pizzen und Eigenmarken gibt es dann noch preislich drunter, aber das ist letztendlich irgendwie alles eine große, sehr, sehr volatile Kategorie unter den Premium-Tiefkühlpizzen, weil sich da einfach sehr, sehr viel über den Preis, über Angebotskommunikation, über Multipacks etc. definiert.
Ja, super interessant. Cool, ja, zum Start haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, womit ihr so grundsätzlich antretet. Jetzt wollen wir in den nächsten Minuten von dir verstehen, wie man es mit einem quasi Low-Interest-Produkt, was ja Tiefkühlpizza wahrscheinlich ist. Ihr versucht das ein bisschen natürlich aufzubrechen, ohne neunstelliges Media-Budget trotzdem im Regal euch durchsetzt. Vielleicht vorne nochmal zur Company und eurem Mindset. Ihr habt ja so ein die Story von David gegen Goliath häufig geprägt. Andere sagen dann hier Asterix gegen die Römer. Goliath ist ja dann sicherlich Dr. Oetker, Wagner etc. Und vielleicht Handel auch natürlich die Eigenmarken. Wie stark prägt euch dieses Challenger-Gen, der David im Arbeitsalltag? Was macht das aus? Was macht das mit der Company?
Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir das Credo, dass unser Produkt signifikant besser sein muss als alles, das, was es da draußen gibt, geprägt. Und das ist bis heute einfach der Fixstern. Und das ist auch das, was unser Gründer und Geschäftsführer bis heute immer als oberste Prämisse in jedem Meeting, in jedem Gespräch anbringt, dass die Qualität einfach stimmen muss. Weil wir eben die anderen Möglichkeiten nicht haben, um gegen Goliath zu bestehen. Also quasi Qualität ist unser Stein in der Schleuder, wenn du so willst. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir keine Chance. Und bis jetzt gelingt uns das oder ist es uns gelungen? Nur mit jedem Wachstum, den wir hingelegt haben, ist es natürlich auch schwierig, die Qualität zu steigern oder beizubehalten. Warum? Weil wir eben selber produzieren. Und je mehr Pizzen man produziert, desto mehr geht man in den automatisierten Bereich, desto mehr muss man eben auch Geschwindigkeit haben, desto mehr muss man auch auf liebgewonnene Sachen, die man vielleicht am Anfang gemacht hat, als man 20 Pizzen produziert hat, verzichten. Und da zerlegt es relativ viele. Uns nicht. Wir haben gute Lösungen gefunden. Aber dieses Mindset, dass es da oben immer zwei große gibt, die mit, nochmal unserer Meinung, minderwertigeren Produkten relativ viel Geld verdienen, und unsere Produkte eigentlich mehr verdient hätten, noch von mehr Leuten gegessen zu werden, ist für uns ein klarer Antrieb.
Stark. Und was sind die einzelnen Details der Produktqualität? Was macht das besser?
Erstmal, also das Interessante bei Pizza ist ja, wir reden letztendlich von zwei sehr, sehr wichtigen Komponenten. Das eine ist Teig, das andere ist Soße.
Ja.
Klar, ne, Käse darf auch nicht fehlen, der Belag muss auch gut sein, aber unfassbar viele Stellschrauben über den Teig, also den Boden und die Soße und speziell beim Teig, Mehlmischungen, Teigführung, Teigreife, das ist etwas, da kann man unfassbar ins Detail gehen. Kann man auch mit unserem Geschäftsführer immer noch wahnsinnig gut machen, der da sich jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Büro versteckt, sondern der tatsächlich auch immer noch unfassbar viel sich involviert in diese ganze Diskussion über die Qualität, der immer noch wahnsinnig viel weiß über das ganze Thema Teigführung, Pizza etc. Nicht zuletzt erst, weil er eben selber mal eine Pizzeria geführt hat und wie es die Firmenfolklore so will, durch Italien gefahren ist und irgendwelchen Pizzabäckern die Rezepte aus den Rippen geleiert hat. Das heißt, es ist etwas, womit wir uns unendlich beschäftigen können. Sourcing, woher kommt das Mehl, woher kommt die Tomaten, woher kommt der Käse, aber vor allen Dingen eben auch sowas wie, wie können wir unseren Teig vielleicht besser reifen, wie können wir die Teigreife noch besser hinkriegen, weil Teigreife ist wirklich was, es macht unfassbar viel mit dem Teig, es macht unfassbar viel mit der Pizza. Und das sind Sachen, da kann man ins Detail gehen bis zum geht nicht mehr und man kann nicht alles sofort umsetzen, was man sich vorstellt. Nochmal, zwei große Produktionsstandorte. Das ist jetzt nicht das flexibelste Setup der Welt, aber wir haben es dafür selber in der Hand und können dann dementsprechend damit arbeiten. Dann kommen Sachen hinzu, wie dass wir den Teig von Hand ausbreiten am Ende, dass wir direkt auf Stein backen in einem Ofen, in dem quasi ein Förderband mit Schamottstein durchläuft. Wir geben uns extrem viel Mühe beim Sourcing unserer Rohwaren. Stichwort Thunfisch, der handgeangelt ist. Stichwort unsere Salami-Pizzerei, eine Rindersalami. Und das sind Sachen, die in der Kombination einfach was ein anderes Produkt ergeben, als es eben Tiefkühlpizza vor 10, 12 Jahren war. Und bis heute auch, finde ich, eben im Markt immer noch eigentlich den Goldstandard bietet.
Stark. Und was ist der Bestseller?
Margherita, klassisch. Das ist in Deutschland der Klassiker, dass Margherita immer gut funktioniert, weil viele Leute sich die kaufen und dann auch selber pimpen und dann selber ihre Belege drauf machen. Und ja, Salami ist auch immer ist die ewige Nummer zwei. Bei uns wird auch sehr, sehr gerne genommen. Also die klassische Salami, eben die große Pizza mit der Rindersalami. Und es ist aber tatsächlich ganz spannend zu sehen, dass sich auch speziellere Sorten trotzdem irgendwie in die Herzen der Menschen spielen können.
Okay.
Und auch bestimmte Ideen, die man mal hatte, auch langfristig plötzlich irgendwie sich bei den Menschen verankern. Insofern ist das ja das Schöne daran, wenn man auch am Produkt mitarbeiten kann, dass man Entscheidungen trifft, die dann vielleicht ein paar Monate später oder ein, zwei Jahre später einen totalen Bestseller irgendwie produzieren, der stabil und gut im Markt liegt. Auch gut.
Cool. Was ihr auch richtig anders gemacht habt als die bisherigen Marktbegleiter ist, ihr habt das Packaging genutzt, um Kommunikation zu betreiben und ihr habt vor allem die Größe geändert. Ist diese weiße Box, ist das heiliger als so ein TV-Spot ein guter? Und warum macht ihr da auch selten Koops?
Ich weiß nicht, ob es ein heiliger sei als ein TV-Spot. Es ist auf jeden Fall in der Zwischenzeit einfach unfassbar gewachsen. Und das ist, man vergisst immer, was vor 10 Jahren das im Handel ausgelöst hat. Und was es vor 10 Jahren für ein Ding war, weil jetzt guckt jeder drauf und denkt, ja gut, das sind halt die mit den lustigen Sprüchen und viele kopieren uns in der Zwischenzeit auch und die Kartons sehen bei manchen Marktmitbegleitern ähnlich aus, bei anderen nicht. Aber vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren war das einfach noch eine komplette, war das einfach wirklich neu. Und das war deswegen neu, weil erstens die Größe, das komplette System, wie Pizzen in den Truhen liegen bei den Händlern, komplett zerschossen hat und der Handel uns auch ganz, ganz klar davon abgeraten hat, dieses große Format zu machen. Eben deswegen, weil es für sie sehr viele Probleme erstmal mit sich gebracht hat. Und genauso, wenn wir auf Marktforschungen gehört oder wenn wir Marktforschungen geglaubt hätten, hätten wir niemals den weißen Karton machen können, weil weiß ist ja eher eine billige Marke. Ne? Also welche Farben haben meistens Eigenmarken? Früher, ne? Wenn du an attraktiv und preiswert erinnerst, gut und günstig, ja, alles weiß. Also weiß hatte eigentlich eher so ein trashiges Image als Verpackungsfarbe.
Spannend, ja, stimmt.
Und natürlich haben alle gesagt, ihr müsst Gold machen, ihr müsst Schwarz machen. Und nee, hat sich tatsächlich das Bauchgefühl durchgesetzt. Das hätte total in die Hose gehen können, ist es aber nicht. Insofern am Ende, wie heißt es so schön, die Sieger haben recht. Und wir hatten in dem Fall, war es die richtige Entscheidung. Die Tatsache, dass wir die Sprüche auf den Karton gemacht haben, war einfach eine reine Notwendigkeit. Auch, weil es nicht einen einzigen Cent für Werbung gab. Und die Möglichkeit, mit den Kunden zu sprechen, 100% nur über die Kartons lief am Anfang. Und bis heute ist es immer noch ein wichtiges Vehikel und deswegen wird es auch nicht abgeschafft und deswegen werden die Kartons auch nicht stark verändert und wird auch irgendwie diese Idee beibehalten, weil sie so prägend war und weil sie sehr stark für uns steht. Aber am Anfang war es reine Notwendigkeit, weil wir keine andere Möglichkeit hatten, irgendwie zu sprechen und irgendwie gehört zu werden.
Spannend. Ja, kein Mediabudget, da muss man sich andere Dinge einfallen lassen. Und du hattest im Vorgespräch erzählt, zum Start seid ihr auch mit einer Co-Creation quasi, glaube ich, groß geworden. Über Luca, ne?
Genau.
Erzähl mal ein bisschen, wie das zustande kam.
Ja, wir hatten die Idee, mit sehr bekannten YouTuber Luca Pizzen zu machen. Im Hintergrund war, dass wir angesprochen wurden von dem Partner, der uns erzählt hat, dass es schon immer Lukas Wunsch war, mal eine eigene Pizza zu machen. Und zwar damals gab es halt sowas wie Creator Economy noch gar nicht. Also es gab nicht viele Möglichkeiten, wie man sich das vorher da angucken kann. Wie macht man sowas? Es gab noch keine Preistabellen, noch keine TKPs, KPIs, wie man das macht. Und deswegen hat man einfach gesprochen und die Gespräche waren irgendwie gut. Und dann hat man einfach mal losgelegt. Und das Erste war eigentlich nur eine klassische Margarita in einer anderen Verpackung, die cool war mit irgendwie einer Autogrammkarte und so. Und es war eigentlich nicht besonders aufregend, weder vom Produkt noch von dem Ganzen drumherum. Aber Luca hatte Bock drauf und hat Videos dazu gemacht. Und das hat dazu geführt, dass die Follower und Abonnenten von Luca die Rewes gestürmt haben und wir tatsächlich von diversen Marktleitern irgendwie Anrufe bekommen haben. Wer seid ihr eigentlich? Das sind Leute in meinem Laden, die wollen eure Pizza. Ich kenne euch überhaupt nicht. Wer seid ihr?
Ah.
Und so sind wir teilweise bei vielen auch erst und auch bei Marktleitern und auch bei Händlern erst überhaupt präsent geworden und überhaupt erstmal auf dem Zettel aufgetaucht, weil vorher ja, hatten wir so ein paar Listungen und es hat gut funktioniert, aber diesen ersten großen Sprung haben wir dadurch gemacht und weil es so gut funktioniert hat, haben wir noch zwei weitere Pizzen mit Luca gemacht. Eine schwarze, also mit eingefärbte, den Teig haben wir eingefärbt, eine schwarze Pizza mit Schinken und eine mit mehreren Käsesorten und es war immer total cool und hat Spaß gemacht und hat uns wirklich in diesen knapp anderthalb Jahren, in denen wir die drei Pizzen gemacht haben, wirklich auch nochmal auf so ein anderes Niveau gebracht. Dann kam Corona, das war der nächste große Sprung, wo wir tatsächlich uns ganz schön festhalten mussten und uns ganz schön auch zusammenreißen mussten und auch als Firma gucken mussten, wie können wir überhaupt die Erwartungshaltung der Kunden und der Händler erfüllen. Also wie können wir auf gut Deutsch auf gleichem Niveau mehr produzieren, weil die Nachfrage einfach unfassbar anstieg in diesen zwei Jahren und uns einen Riesenschritt nochmal hat machen lassen.
Stark. Dann hattet ihr, glaube ich, Bud Spencer und Terence Hill habe ich mal gesehen. Jetzt habe ich gesehen, da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil ich da mit meinen Kindern schon auf dem Konzert war, Deine Freundin Margarita. Also da seid ihr auch im Cultural Marketing relativ aktiv, würde ich sagen.
Ich weiß gar nicht, ob ich es Cultural Marketing nennen würde. Ich finde, für mich sind es eher gute Co-ops. Ich finde, Cultural Marketing müsste meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen mehr dazukommen.
Ja.
Wir haben mit unseren Kooperationen wirklich viel Glück gehabt bis jetzt, haben ganz tolle Partner gefunden, haben ganz tolle Cases auch aufgebaut, weil wir auch teilweise so ungewöhnliche Wege gegangen sind, weil wir uns teilweise auch Sachen getraut haben. Bei Bud Spencer und Terence Hill ist es eigentlich eine witzige Geschichte, weil das Ganze kam aufgrund der Zeile, die auf dem Karton ist.
Also ja.
Vier Käse für ein Halleluja statt vier Fäuste für ein Halleluja. Das war die Idee und aufgrund dessen haben wir ein komplett neues Produkt gemacht und haben diese ganze Sache irgendwie gestemmt, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und bis heute ist die Pizza auch bei uns im Standardsortiment, auch wenn die beiden Jungs, also Bud Spencer und Terence Hill, nicht mehr die Verpackung ziehen, ist diese Pizza trotzdem noch da, weil die so gut gelungen war damals die Entwicklung der Vier-Käse-Pizza. Ähnlicher Fall Ghostbusters, haben wir auch eine Koop gemacht. Und das war tatsächlich für uns der Moment, wo wir das Gefühl hatten, wenn wir uns mit einem Film zusammentun oder mit einer Franchise oder mit einer Film-PI zusammentun, IP zusammentun, dann muss es aber auch irgendwie besonders sein und dann müssen wir das irgendwie rocken und dann müssen wir mutig sein und dann müssen wir uns was trauen und es darf nicht sein, okay, wir machen halt irgendwo ein Logo klein irgendwo drauf und dann kannst du eine Reise gewinnen. Okay, man konnte bei uns auch eine Reise gewinnen, aber wir haben es trotzdem einfach ein bisschen größer und ein bisschen mutiger gemacht und ich kann mich noch erinnern, als wir den Vorschlag für den Karton an den Lizenzgeber gespielt haben, um darüber zu sprechen, ob das für die okay ist. Die sind aus allen Wolken gefallen, weil wir halt nicht irgendwie so eine kleine Ecke oben gemacht haben, wo wir das Logo gemacht haben, sondern einfach das Ghostbusters-Logo voll frontal quasi riesig auf die Verpackung gemacht haben, die Verpackung schwarz eingefärbt haben, was sonst weiß war und also wirklich dieses Ding mit voller Überzeugung gespielt haben. Ja. Weil wir aber auch voll überzeugt waren, dass die Marke oder auch dieses leichte Nostalgische von Ghostbusters irgendwie funktioniert, plus in dem Film ging es sehr, New York war eingefroren, das hatte auch einen ganz guten inhaltlichen Punkt. Plus wir haben dann irgendwie ganz gute Filme dazu gemacht, wo wir auch irgendwie die Pizza quasi in Filmszenen eingebaut haben, weil die Pizza natürlich, unsere Pizza nicht in dem Film vorgekommen ist, so viel Geld haben wir leider nicht. Aber das hat funktioniert und dadurch hat es gegriffen. Das ist für mich aber nicht Cultural Marketing, das ist für mich eine clevere Koop, das haben wir gut gemacht, hat total Spaß gemacht, hat in den Truhen sensationell funktioniert. Und für uns ist es immer wichtig, wenn wir sowas machen, diesen Moment zu haben, wenn so alles zueinander findet und wir könnten wahrscheinlich mit fast jeder IP da draußen zusammenarbeiten. Wir kriegen unfassbar viele Anfragen, wir kriegen unfassbar viele Vorschläge, Konzepte und es ehrt uns total, dass die Leute uns auch das so vertrauen und sagen, hey, wir haben Bock drauf, mit euch zu arbeiten. Aber wir sagen auch unfassbar viel ab, weil wir einfach nicht die Koops so machen wollen oder die IPs so spielen wollen, wie es viele andere machen. Du machst einfach irgendwo ein Logo drauf, weißt du, ich mach's die fünfte, ich will jetzt keinen Namen nennen, damit ich den mal auf die Beine, auf die Füße trete, aber machst halt irgendwie das fünfte Produkt mit dem gleichen Logo und dem gleichen lustigen Comic-Character drauf. Irgendwie muss es funken. Und bei Ghostbusters, obwohl es eher auch eine große IP ist, die auch schon ganz viel gemacht hat und die auch schon ganz viel irgendwie hat es da gefunkt. Es gab so diesen Moment, so leichte Gänsehaut, leichtes Kribbeln hinten, so die Nackenhaare stellen sich auf und dann machen wir es. Und dann haben wir Bock drauf und dann gehen wir auch all in, dann machen wir ein Produkt dafür, dann machen wir auch eine Verpackung dafür, dann haben wir Spaß dabei.
Ja.
Aber nicht nur um der Koop willen, es muss irgendwie... Es muss alles ineinander greifen und du musst eine coole Geschichte erzählen können.
Cool. Ja, wenn du es gut fühlst und sich gut anfühlt, dann ist das ein total guter Indikator, dass auch was Gutes rauskommt. Ihr habt ja ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch ein bisschen Geld übergehabt, um euch dem Thema Media zu stellen und da Dinge auszuprobieren. Du hast am Anfang gesagt, ihr habt jetzt ganz lange ohne gespielt oder ohne Media gearbeitet und seid gewachsen über Influencer, über Koops. Heute macht ihr schon Media. Wie habt ihr euch dem Thema genähert? Und natürlich, wie sieht ein idealer Media-Mix 2026 aus?
Es ist eine sehr lustige persönliche Geschichte. Als ich bei Gustavo Gusto angefangen habe, es gab zwar eine Media-Agentur, aber es gab eigentlich keine Kampagnen in dem Sinne. Und es gab also eine Kampagne, die vorher mal gespielt wurde, ich glaube, mit einem fünfstelligen Budget. Und das war, glaube ich, alles, was vorher passiert war, jemals. Und es gab eine Agentur, die ganze Zeit darauf wartete, dass es mal losging. Es gab aber auf Seiten von Gustavo Gusto überhaupt keine Infrastruktur dafür. Also ich bin auch gar nicht für Media geholt worden. Ich bin für ein anderes Thema geholt worden und war drei Wochen im Unternehmen. Und dann haben wir entschieden, dass es für eben die Bud Spencer und Terence Hill Pizza tatsächlich die erste richtige Kampagne geben wird. Mit dem sagenumwobenen Media-Budget von, ich glaube, 200.000 Euro.
Mhm.
Also jeder, der sich mit Media ein bisschen auskennt, weiß, es ist...
Da geht man noch nicht so richtig aus dem Sattel.
Ist überschaubar. Ja. Also kann man auch Handzettel quasi am Jungfernstieg hier verteilen. Da reichst du wahrscheinlich ähnlich viele Leute. Na, also Spaß beiseite, das war auf jeden Fall nichts da. Und es ist mir dann quasi so ein bisschen in den Schoß gefallen, ehrlich gesagt. Ich saß da und war quasi der Neue und war noch nicht so tief in anderen Projekten drin. Und Michi Götz kam zu mir und meinte, du hier... Sprecht mal mit der Media-Agentur und der Rest ist so ein bisschen Geschichte in Anführungszeichen, weil wir dann eben angefangen haben, wirklich unsere Setups aufzubauen. Das heißt also erstmal wirklich zu verstehen, auch als Marke, was brauchen wir denn eigentlich, um Kampagnen sauber vorzubereiten und aufzubauen. Und es hört sich total platt und total low-key an, aber wenn du halt in einem Unternehmen bist, wo das noch nie eine Rolle gespielt hat, baust du es von null auf. Und das war tatsächlich auch so. Wir hatten ein paar Leute, die hatten ein bisschen Ahnung davon. Die haben schon mal für andere Marken irgendwas gemacht, mich inkludiert. Aber das alles zusammenzuführen und dann einen richtigen Workflow draus zu machen, das war interessant. Und die erste Kampagne hat uns wahnsinnig viel gelehrt, wo wir noch richtig viel irgendwie, wo wir noch besser werden mussten. Trotzdem war das Produkt ein Erfolg. Und von dem Moment an war dann auch klar, okay, die finanziellen Spielräume werden ein bisschen besser.
Okay.
Die sind immer noch sehr... überschaubar. Wir haben eine tolle Media-Agentur, die super geduldig ist mit uns und die versteht, in was für eine Situation wir sind. Muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir sind nicht Investor-gebackt, sondern wir sind komplett selbstfinanziert. Das heißt, jeden Euro, den wir für eine Kampagne ausgeben müssen oder wollen oder dürfen, muss irgendwann mal durch den Verkauf einer Pizza reingekommen sein. Wir haben keinen stillen Teilhaber irgendwo im Hintergrund, wo wir hingehen können und sagen, wir brauchen nochmal 2 Millionen oder 3 oder 5 oder 10 Millionen Euro für Marketing. Das müssen wir uns durch Verkäufe hart erarbeiten. Wir haben gut verkauft in den letzten Jahren, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die investieren wollen in der Firma.
Ja.
Gibt ja auch eine Produktion, gibt auch noch Leute, in die man investieren will und muss etc. Also es ist tatsächlich war dann einfach ein Weg, den wir gegangen sind. Was uns relativ schnell klar war, wir werden niemals, auch nur ansatzweise, dahin kommen, wo damals Oetker und Wagner waren, was Media-Budget ist, was Schlagkraft, was, keine Ahnung, was auch Manpower angeht. Deswegen mussten wir immer andere Wege gehen. Und das haben wir von Anfang an beim Media so gemacht. Das haben wir Kreation sowieso von Anfang an so gemacht. Und das machen wir bis heute immer noch. Ja, es ist ein bisschen aufgeweicht, weil wir natürlich jetzt auch ein paar, Abhängigkeiten und ein bisschen Pflichtprogramm auch haben, was wir auch leisten müssen. Aber gleichzeitig ist es immer unser Credo. Wir können nicht die 10. Marke sein, die die karierte Tischdecke und das Pärchen am Abendessen Tisch bei Kerzenschein irgendwie zeigt. Das geht nicht, können wir nicht. Und gleichzeitig können wir auch nicht die 10. Marke sein, die genau den gleichen Media-Mix hat wie unsere Konkurrenten, die das so bis zum Erbrechen bespielt haben, vor allen Dingen Oetker, oder bis heute tun, dass es eigentlich Kategoriewerbung ist. Es ist ja nicht Werbung für Dr. Oetker Restaurante in der Menge, in der sie es teilweise tun, sondern es ist Kategoriewerbung. Ist auch vollkommen okay. wenn man so viel Geld hat und wenn man die Möglichkeiten hat, ist fantastisch. Hätte ich auch gerne mal.
Hilft euch auch ein bisschen.
Hilft uns ein bisschen, aber eben nur ein bisschen. Deswegen müssen wir unseren eigenen Weg gehen. Bei Media hieß es, zu gucken, wo können wir mit unserem Geld überhaupt irgendwas bewegen am Anfang. Mhm. Das heißt, auch da ist eigentlich der Media-Mix und die Media-Strategie sehr stark aus den Notwendigkeiten und aus den Limitierungen entstanden.
Ja.
Und das war vor allen Dingen erstmal sehr stark digital. Mhm. Und ist es bis heute. Und das ist für uns auch gut so, weil wir am Anfang auch gesehen haben, dass das auch eine Lücke ist, die uns die anderen ein Stück weit lassen. Mhm. Und deswegen sind wir da sehr, sehr stark reingegangen. Das heißt Social, heißt aber eben auch was wie CTV, generell Online-Video. Und bis wir unsere erste richtigen Fernsehspot hatten, sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Also wir haben quasi den Weg andersrum gemacht wie viele andere. Wir haben erstmal die digitalen Sachen sehr, sehr gut bespielt, bis wir uns dann in den klassischen TV-Rahmen bewegt haben. An was wir immer geglaubt haben, war Plakate, witzigerweise. Also da waren wir sehr analog unterwegs. 18 Eintel, der Klassiker, war für uns irgendwie immer, es war die Firmengeschichte eines der ersten großen Marketing-Ausrufezeichen, war die Kampagne Esst weniger Tiefkühlpizza während des ersten Corona-Lockdowns. Und die hatten wir damals aufgrund einer sehr, sehr großzügigen Spende vor allen Dingen über 18 Eintel machen können. Und deswegen ist das immer so ein bisschen der Firmenkern geblieben beim Thema Marketing und Media. 18 Eintel sind irgendwie cool.
Ja, das ist eigentlich der typische Weg von Challenger Brands. Die fangen digital an, arbeiten sich so ein bisschen den Funnel hoch, lassen sich distribuieren, wachsen und dann überlegst du ab irgendeinem Punkt, wo dein nächster Wachstumshebel ist im Media und dann kommst du zwangsläufig weiter den Funnel hoch und irgendwann das Größte, was du bereitest, was du machen kannst, ist ja fairerweise TV, wenn das deine Zielgruppe hergibt.
Und das ist unser Vorteil. Unsere Zielgruppe ist groß. Ja, mit Tiefkühlpizza kannst du theoretisch mit jedem sprechen. Also wir haben zwar ein Low-Interest-Produkt, aber gleichzeitig ein sehr, sehr breites. Das heißt, du kannst natürlich eigentlich aus dem Vollen schöpfen, was einerseits super ist. Auf der anderen Seite, wenn du nicht viel Geld hast, dann wiederum neue Fragezeichen mit sich bringt, wenn du aus dem Vollen schöpfen kannst, aber nur eine ganz kleine Gießkanne in der Hand hast.
Ja, genau.
Auf wen richtest du die Gießkanne? Und das ist, was wir tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark uns überlegt haben. Wir haben Zielgruppensegmentierungen gemacht, haben uns dann angeschaut auf Basis der Zielgruppensegmentierungen, welche Kanäle machen für uns am meisten Sinn. Deswegen ist die vorherige Frage mit dem perfekten Media-Mix 2026 schwer zu beantworten, weil wir das tatsächlich sehr, sehr stark A vom Produkt, B von der Zielgruppe und den unterschiedlichen Segmenten abhängig machen. Wir bemühen uns sehr, sehr stark, alles ein Stück weit mitzudenken, um eben mit den Möglichkeiten, die wir haben, so breit wie möglich zu fahren. Fernsehen ist oder klassisches TVC ist, also klassischer Fernsehspot ist dabei immer noch die Ausnahme. Mhm. Aktuell haben wir wieder einen. Zum ersten Mal seit langer Zeit, seit 2 Jahren. Insofern dankbar, dass wir das nochmal machen konnten jetzt. Aber prinzipiell ist es für uns vor allen Dingen wichtig, die Zielgruppen zu targeten zu können, die wir brauchen.
Ja.
Parallel haben wir aber auch, was unsere Sales-Impact unserer Kampagnen angeht, in der Zwischenzeit ein Marketing-Mix-Modell laufen mit unserer Media-Agentur, wo wir aber auch relativ gut sehen können, welche Kanäle sind denn diejenigen, die auch die Kassen Zahlen ein bisschen mehr bewegen als vielleicht andere. Und dadurch machen wir uns dann dementsprechend den Mix, den wir brauchen. Leider eben mit der Limitierung, dass wir nicht genug Geld haben, um die Klaviatur so zu spielen, wie ich sie persönlich gerne und wie auch, glaube ich, viele in der Firma sie gerne spielen würden. Weil wir vor allen Dingen hinsichtlich der Bekanntheit der Marke, und das mag jetzt in unserer Marketing-Bubble erstmal ein bisschen überraschen, echt noch ziemlich weit hinten dran sind. Mhm. Wenn wir jetzt hier wahrscheinlich unsere Kollegen und Kolleginnen fragen würden, die kennen uns wahrscheinlich alle in unseren Firmen, also in meiner Firma sowieso, aber in deiner wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich auch in der Marketingbranche. Aber wenn man auf die Straße geht, hätten wir noch unfassbar viele Möglichkeiten, noch mehr Leute für uns zu gewinnen, weil wir einfach, was die Markenbekanntheit angeht, immer noch echt ziemlich, ziemlich niedrig unterwegs sind.
Ja.
Wir haben aber gleichzeitig nicht genug Geld, um das wirklich nachhaltig zu ändern. Und das ist so schade, weil wir einfach sehen, was wir für einen Sprung machen könnten, wenn wir investieren könnten und wenn wir mehr investieren könnten in Kanäle, von denen wir nachweislich sehen können. Das hat einfach Einfluss auf Markenbekanntheit und somit auch auf Sales und im Idealfall vielleicht sogar auf beides gleichzeitig. Aber wir müssen halt mit einem bestimmten Betrag leben und der macht sowas extrem herausfordernd leider.
Klar, so eine Konjunktivwette, wenn ich mehr investierte, geht auch die Sales parallel hoch und dann wird für alle besser, das ist natürlich auch extrem heikel. Das erfordert ja schon sicherlich dann einen Investor.
Ja, und also entweder ein Investor, den wir wie gesagt nicht haben, oder halt eine sehr, sehr genaue Planung innerhalb der Firma. Und das ist halt etwas, wie ich gerade gesagt habe, gibt es noch andere Leute in der Firma, andere Abteilungen, die natürlich auch genauso Anrecht haben, dass in sie investiert wird. Und unsere Produktion, ohne unsere Produktionsstandorte sind wir nichts. Wenn unsere Werke nicht funktionieren, kann ich noch so einen schönen Spot irgendwie bei euch buchen oder bei wem auch immer. Ja. Wenn es keine Pizzen gibt, gibt es nichts mehr. Deswegen, also unsere Werke sind das Herz und die Lunge dieser Firma und am Ende müssen wir uns um die sauber kümmern. Und dann ist der Kuchen halt dann am Ende so groß, wie er ist. Es ist nur so schade, weil wir eben als Marke komplett wir stehen auf so einer Startrampe, die wir so clever gebaut haben in den letzten 10 Jahren und könnten jetzt einfach, wenn wir ein Turbo zünden könnten, könnten wir es einfach noch, können wir noch viel, viel schneller wachsen, meiner Meinung nach, und könnten noch viel mehr rausholen. Aber es ist halt nicht die Realität, in der ich lebe, in der wir als Firma leben. Und das ist etwas, was manchmal echt, muss man ganz schön schlucken, muss man auch manchmal seine Frustration auch ein bisschen zurückhalten, weil es fühlt sich manchmal so an, dass den sehr, sehr guten Vorlauf, den wir hatten, oder einen sehr guten Job, den wir gemacht haben, gerade am Anfang, als es noch kein Geld gab, dazu führt, dass es durchaus manche Leute gibt, die denken, naja, wieso, das funktioniert doch ohne Geld, das habt ihr doch bewiesen, das ist doch super. Aber ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Marktsituation, und die Marktsituation hat sich in den letzten 18 Monaten nochmal massiv geändert, ist es halt nicht mehr so einfach. Und das ist unser kleines Dilemma, in dem wir gerade stecken.
Wachstum von einer kleinen Basis ist prozentual immer einfacher als von einer größeren Basis. So, und irgendwann musst du Bekanntheit mit Geld aufbauen, die kostet halt, kann man ja auch einigermaßen linear hochrechnen.
Ja, und wir hatten bis jetzt immer Glück, dass wir da deutlich effektiver gearbeitet haben als unsere Marktmitbegleiter, was die Markenbekanntheit angeht. Mit deutlich weniger Geld, deutlich höhere Sprünge gemacht. Zugegebenermaßen, wenn man mal bei 95-97% liegt, so wie Dr. Oetker, der Weg nach oben, den brauchst du dann nicht mehr so. Aber wir haben trotzdem einfach mit wenig viel gemacht, deswegen haben wir ja auch irgendwie Effis gewonnen und so weiter. Aber es ist am Ende des Tages, ist es die Vergangenheit und die Gegenwart sieht anders aus und die Gegenwart bedeutet, dass wir uns eigentlich mehr strecken müssten und es aktuell nur sehr, sehr vorsichtig können.
Ja, aber du hast ja schon den Weg der Professionalisierung jetzt auch beschrieben, wie ihr euch da aufgestellt habt. Was sind denn jetzt im Hinblick auf KPIs so die wesentlichen Dinge? Weil du hast schon gesagt, ihr guckt euch die Sales im Laden an, ihr macht Marketing Mix Modeling. Ist denn eher Sales oder ist es eher Brand, wenn ihr investiert? Oder hängt das ab vom Kanal?
Kommt drauf an, wie du fragst in der Firma.
Ja, okay.
wir haben natürlich für uns als Marketing, ich bin so eine Twitter-Funktion, ich bin mit einem Bein im Sales, mit dem anderen Bein im Marketing, so von der Struktur her. Klar, im Marketing denken wir natürlich sehr, sehr stark über die Brand Awareness nach, weil uns halt auch ganz, ganz viele Leute, mit denen wir auch uns austauschen und ganz kluge Köpfe uns immer wieder sagen, da ist einfach euer größter Hebel. Ne? Ihr seid einfach noch nicht bekannt genug. Wenn ihr noch bekannter werdet, dann schließt es natürlich auch neue Zielgruppen auf und dann schließt es natürlich neue Käuferschaften auf, ist gleich mehr Sales, ist gleich mehr Umsatz und so weiter. Zumindest in der Theorie klingt das sehr einfach.
Ja, definitiv.
Wenn ich mit unserem CFO spreche, der natürlich die Gelder freigibt für die Kampagnen, der interessiert sich natürlich, was bringt das eigentlich, was ihr da macht? Mhm. Und wenn du sagst, naja, Brand Awareness, dann guckst du in traurige Augen, die dann quasi deine Summe zusammenstreichen. Das heißt, wir müssen andere Wege suchen und wir haben auch andere Wege gefunden, um das eben ein bisschen messbarer zu machen. Die Brand Awareness ist für uns wichtig. Wir müssen aber gleichzeitig den Sales-Faktor eben auch betrachten. Deswegen machen wir dieses Marketing-Mix-Model. Deswegen versuchen wir auch immer wieder mit Partnern bessere Zahlen zu generieren. Wie aktivieren wir mit den Kampagnen und mit unseren Maßnahmen die Leute in den Märkten?
Ja.
Und das ist tatsächlich immer noch was, wo wir ein riesiges Delta zwischen Anspruch und Wirklichkeit haben. Die Daten, die wir da teilweise bekommen, sind einfach nicht besonders gut oder sind nicht besonders breit in der Form, wie sie erfasst werden. Und da beziehe ich auch Retail-Media mit ein. Ich war ein sehr starker Verfechter von Retail-Media in den letzten 2 Jahren und teilweise ist erschreckend, welche Daten man bekommt bzw. nicht bekommt und wie wenig Korrelation das am Ende dann doch zulässt und wie, wenn man mal genau hinguckt, wie hoch dann doch der Einsatz war, den man pro verkaufter Pizza irgendwie auf den Tisch legen musste. Also diese für uns im ersten Moment sehr spannende, spannende quasi Historie, dass man damit sehr, sehr schnell an die Leute rankommt in den Supermärkten und dass das sofort auch in sich in Sales niederschlägt. Manchmal, lass es uns so sagen. Mal so, mal so.
Wie definierst du denn Retail Media für dich? Was umfasst das konkret?
Also für uns war Retail Media vor allem oder ist sehr, sehr stark eben Werben in den Supermärkten. Das heißt, die klassischen Stelen oder Screens, die ihr sicher auch schon gesehen habt bei Rewe, stehen jetzt fast in jedem Markt Stelen, wenn du reinkommst. Edeka hat da sehr stark nachgezogen in den letzten Jahren, haben sich jetzt Partner gesucht, bieten es jetzt auch in der zentralen Buchung quasi an seit, glaube ich, letztem Jahr oder seit diesem Jahr. im letzten Jahr. Das ist tatsächlich für uns eine super spannende Situation gewesen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, wir wissen, dass viele Leute die Kaufentscheidung an der Truhe treffen. Mhm. Und du hoffst natürlich, dass wenn du beim Reingehen den Leuten einen Impuls gibst, dass sie dann an der Truhe sich daran erinnern und vielleicht zu deinem Produkt greifen. Und wir haben festgestellt, bei manchen Produkten hat das bei uns gut funktioniert und bei anderen weniger. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, sich zu überlegen, liegt es am Werbemittel, lag es am Asset, was einfach bei den Kampagnen, bei denen es sehr gut funktioniert hat, besser geklappt hat und besser mit den Leuten gesprochen hat. Oder liegt es vielleicht auch einfach am Produkt alleine, was sich von alleine schon prinzipiell mehr mit den Leuten spricht, und dann ist es aber auch egal, ob du Retail-Media machst oder nicht, weil dann hast du beim Produkt einfach schon mal vielleicht nicht einen Fehler gemacht, aber mit einer anderen Zielgruppe gesprochen. Und das sind eben sehr, sehr essentielle Fragen, mit denen wir uns letztes Jahr beschäftigt haben, mit denen wir uns dieses Jahr auch beschäftigen werden, wenn Retail-Media, wie gesagt, vor allen Dingen Screens und Möglichkeiten eben in den Supermärkten mit den Kunden, potenziellen Kunden zu sprechen, dann quasi wann und mit welchen Assets, und weil einfach nur so macht es keinen Sinn. Also das kann man jetzt schon sagen, nach den 2,5 Jahren, die wir damit Erfahrung hatten. Wir waren da relativ früh dran, Early Adopter ausnahmsweise mal, um sowas dann irgendwie auch zu testen. Und kein Selbstläufer, sagen wir so, leider. Wäre so schön.
Ich habe mal mit einem alten Kollegen von mir gesprochen, der in die Spirituosenbranche hier auch in der Nähe gewechselt ist. Mhm. Und die hat ein großes Festival-Sponsoring gemacht. Und da meinte ich, Mensch, wie ist das denn, bringt das was für eure Abverkäufe auch so ein Sponsoring? Und da meinte er, Mensch, wenn ich was abverkaufen will, dann stelle ich einfach ein paar Kisten irgendwo in Gang im Supermarkt, dann reißen die Leute das einfach weg. Aber so der Rest wäre jetzt eher was für die Marke, kann man nicht so richtig rechnen. Aber im Supermarkt Kisten in den Weg stellen, das ist wohl das Mittel der Wahl.
Ich wünschte, wir könnten das. Ja. Dann tauen die Dinger nur auf.
Das ist ein Problem auf jeden Fall.
Ja, wir haben, also ich bewundere ja die ganzen Marken, viele Marken, die sich wahnsinnig viel Gedanken über ihre Präsentation am LEH machen und Aufsteller machen und Displays und keine Ahnung was. Wir können das nicht, wir dürfen, also wir können den natürlich anbieten, irgendwo Truhen hinzustellen. Das wird in den allerwenigsten Fällen irgendwie wirklich wahrgenommen oder angenommen. Es ist einfach ein, wie immer im LEH, ein Verdrängungswettbewerb, nur haben wir diesen zusätzlichen Bonus nicht, dass wir es einfach irgendwo dann cool verkaufen und cool verpacken können. Und deswegen sind wir da auf den einfach tollen Job angewiesen, den unser Außendienst macht. Wir haben in der Zwischenzeit eine große Außendienstforce, die das wirklich extrem gut schafft, unseren Case zu vertreten bei den verschiedenen Händlern. Ohne die wären wir wahrscheinlich nie so stark gewachsen und hätten nicht eine Distributionsquote wie die wir jetzt haben. Weil so viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Wir haben auch natürlich wie jede Marke mal über E-Commerce, D2C etc. nachgedacht, ist halt im TK-Bereich ein undankbares Game. Sehr super, teuer, sehr schlecht für die Umwelt, was uns ja auch wichtig ist. Ja. Wir sind ja auch eine Firma, die sich auch dem Klimaschutz ein Stück weit verschrieben hat. Das können wir nicht mit gutem Gewissen machen, dass wir da bei jeder Lieferung draufzahlen und da irgendwelche tausende Autos irgendwie durch die Republik schicken, nur um irgendwie 2 Tiefkühlpizzen zu versenden. Das ist nicht, also ist nicht unser Ansatz. Kann man sich immer angucken, vielleicht tut sich mal irgendwas, dass vertretbarer wird, das zu tun, und einfacher wird auch im Fulfillment, dann kann man nochmal drüber neu nachdenken. Aber es ist einfach ein hohes Invest und bietet relativ wenig Aussicht auf Umsatz.
Deswegen. Wie viele Familien haben denn jetzt Platz, um da so einen riesen Stapel Pizza einzufrieren?
Exakt.
Und dann bleibt ja im Wesentlichen noch so der Weg über die Lieferservices.
Genau, und mit denen haben wir natürlich auch unsere Kooperationen, die listen uns alle, da sind wir auch gut vertreten. Aber es wäre schon cool, wenn man einfach auch selber ein bisschen mehr mit den Kunden sprechen könnte. Ne? Wir haben ja immer das Problem, dass wir eigentlich nicht quasi B2C sind, sondern B2B2C. Das ist, genau. Wir verkaufen es an die Händler und die Händler verkaufen es an unsere Endkunden. Und natürlich melden sich die Endkunden bei uns mit Lob und Tadel, klar. Ja. Aber so dieses wirklich klassisch miteinander richtig in Gespräch kommen, mal von Daten ganz abgesehen, das ist natürlich schwierig, wenn du einfach quasi eine Stufe weiter entfernt bist als manch anderer. Aber ja, ist halt das LEH-Geschäft in Deutschland.
Ja, das soll hart sein, wie man hört.
Oh, wie hart? Ja, kein Kommentar.
Wie ist denn euer Agentur-Setup? Also Media-Agentur hast du schon genannt. Kreation habt ihr sicherlich auch oder macht ihr das alles selber? Und mit wem macht ihr es eigentlich? Magst du das sagen oder ist das eher was ihr nicht kommentiert?
Doch, das kommentieren wir. Das ist auch, glaube ich, relativ bekannt, dass wir wahnsinnig viel in-house machen. Fast alles in der Zwischenzeit oder von Anfang an fast alles. Wir haben immer wieder Agenturpartner, mit denen wir Sachen umsetzen und die wir uns dazu holen und ausprobieren. und dann entscheiden wir es uns dann doch wieder selber zu machen. Also es ist tatsächlich einfach ein sehr, sehr gelerntes Setup bei uns. Wir sind auch ein sehr spezieller Kunde, wenn man mit uns als Agentur zusammenarbeitet, ganz offen gesagt. Also wir sind da auch nicht die Einfachsten.
Ja.
Deswegen will ich das auch gar nicht jetzt irgendwie sagen, dass die Agenturen da irgendwie nicht funktioniert haben, aber die Zusammenarbeit Gustavo Gust und die Agentur war meistens schwierig. Und das liegt daran, dass die Leute sehen uns und wie gesagt, in der Marketing-Bubble sind wir ein bekannter Name. Manche sagen sogar eine Love-Brand. Ich bin immer ein bisschen schwierig, bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff. Ich finde den schwierig, weil wer entscheidet jetzt, wer eine Love-Brand ist und wer nicht. Aber manche Leute nennen uns so und die sehen Gustavo Gust und sagen, geil, will ich haben. Dann gibt es Gespräche oder vielleicht sogar einen Pitch. Man lernt sich kennen, es werden die besten Geschichten, die besten Ideen irgendwie geklöppelt. Und dann kommt man in der Realität an und die Realität bedeutet bei uns, dass wir, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, relativ wenig Geld haben, um Sachen umzusetzen und gleichzeitig eine sehr, 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 sehr klare Vorstellung davon haben, was wir inhaltlich machen wollen.
Ja.
Und einen sehr, sehr kreativ denkenden CMO haben, der ein klares Verständnis davon hat, wie er denkt, wie diese Marke funktionieren soll. Mhm. Und das und das jahrelang jetzt auch mit einem Inhouse-Setup gemacht hat, mit Leuten, die seit von Anfang an eigentlich die Kreation dieser Marke irgendwie geprägt haben.
Ja.
Und da dann reinzukommen als Agentur und zu sagen, so nee, aber wir haben noch eine andere Idee, dann muss die Idee schon entweder sehr, sehr gut sein, in unseren Augen, nicht in den Augen der Agentur, sind ja auch immer zwei verschiedene Blickfelder. Oder es muss einfach ein gutes Timing sein. Und das hatten wir jetzt ein paar Mal, dass es ein gutes Timing war. Und wir hatten auch ein paar gute Ideen. Aber ich würde jetzt mal sagen, von den großen oder von den Kampagnen, die man bei uns draußen jetzt gesehen hat, waren bis jetzt fast zu 100% alles Inhouse-Kampagnen.
Spannend.
Ja.
Ja, sprich ja für eure kreative Stärke da innerhalb des Unternehmens. Ist doch auch gut, was man, dass man hat. Wie guckt ihr auf die Entwicklung nach vorne raus? Also einerseits natürlich Media, was sind die Themen für dich für dieses Jahr? Woran glaubst du, was kommt? Was nutzt ihr davon für euch? Jetzt nicht nur AI in der Kreation oder so oder in der Produktentwicklung, sondern auch woran glaubst du? Was ist vielleicht auch overhyped? Und natürlich auch produktseitig. Was passiert da? Denn produktseitig, ich sehe jetzt überall irgendwelche Proteinsachen. Ja, überall Protein. Lange Zeit war es mal Bio, vegan, Protein, was kommt da alles noch und was ist das Nächste, was dann relevant wird? Also ist ja zum Teil auch abstrus. Also wenn ich jetzt Tiefkühlpizza esse, brauche ich mich über Protein jetzt mal keine Gedanken machen eigentlich.
Danke, dass du das so sagst. Das sehen wir relativ ähnlich. Für uns ist Pizza und speziell unsere Pizza ist für uns ist kein Functional Food, ist einfach ein Indulgence Food. Das heißt, du belohnst dich damit, du hast Spaß damit. Wie gesagt, die Hand muss nach Pizza riechen. Das ist ja nicht... Spricht ja auch schon eine gewisse Sprache, dass man das irgendwie leben und spüren und genießen muss. Und es geht nicht darum, dass man hinten drauf guckt und sagt so, okay, mit dem Stück habe ich jetzt 7 Gramm Protein, dann brauche ich jetzt für den Tag noch XY Gramm. Ich glaube, dass wir dafür die falsche Marke sind.
Ja.
Ich sage nicht, dass es die niemals geben wird, weil vielleicht kommt jemand anderer in der Firma auf die Idee oder über die Idee haben wir natürlich auch schon gesprochen. Das ist jetzt auch ein Trend, der so offensichtlich ist seit 2 Jahren, dass man an ihm gar nicht vorbeikommt. Aber vielleicht gibt es irgendwann eine andere Entscheidung der Firma, da machen wir es trotzdem. Mhm. Das ist ja nicht meine Firma. Aber für meinen Part sehe ich es nicht und sehe Pizza als Genussmittel. Und das widerspricht so ein bisschen dem Functional Food-Gedanken mit irgendwelchen Superfoods oder Protein. Und das, was wir an Marktforschung kennen, bestätigt das. Heißt nicht, dass es nicht irgendwo funktionieren kann, aber für uns, wir sprechen einfach eine andere Sprache, glaube ich. Das heißt, produkttechnisch wir haben natürlich unfassbar viele Sachen, an denen wir arbeiten. Wir haben ganz viele Ideen, die wir immer wieder überprüfen und versuchen umzusetzen und sind dann natürlich auch im Austausch mit unseren Kunden teilweise. Austausch natürlich auch, soweit es rechtlich und inhaltlich möglich ist, mit dem Handel, um zu gucken, was haben wir noch für Möglichkeiten. Klar schauen wir uns auch die Konkurrenz an. Also wir sind jetzt auch nicht so vermessen und so blind, dass wir sagen, total egal, was die Konkurrenz macht und versuchen da unseren Weg zu gehen und zu finden. Der Platz wird einfach nur sehr, sehr schmal in den Truhen. Das heißt also, du musst schon gute Ideen haben und du musst eine gute Begründung haben, warum jetzt noch eine neue Tiefkühlpizza, warum noch eine neue Sorte. Und das ist tatsächlich das, worüber wir natürlich sehr, sehr stark nachdenken, so wie wahrscheinlich jeder auch sonst. Und da ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass man auch wieder über Kooperation nachdenkt und nicht nur über das Produkt kommt, sondern über die Mischung aus Produkt und quasi einem einem im Idealfall reichweiten starken Vehikel, das das Ganze dann mitnimmt und dafür steht und das nochmal auflädt und man dann einfach wieder so einen Moment hat, wo es kribbelt und Spaß macht. Aber das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir konstant haben. Also wir sind da auch super kritisch in der Bewertung unserer Roadmap, die wir haben. Und legen uns da nicht hin, wenn wir die Roadmap definiert haben und sagen, okay, das machen wir jetzt, sondern da wird dann sehr häufig drüber geredet und nochmal geguckt, ob man nicht doch noch was anderes machen kann. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, an dem wir sozusagen die Basis abgedeckt haben. Mhm. Wir haben die wichtigsten Sorten haben wir. Wir wissen genau, was funktioniert, was funktioniert nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir weitergehen. Und gibt es viele, viele, viele Wege, an denen wir gerade arbeiten. Und was es dann am Ende wird, bin ich selber gespannt. Das ist aber noch nicht ganz final. Aber wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und das Thema, an was wir mediatechnisch glauben oder was wir denken, was überhaupt ist, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich hatte gerade ja schon so ein bisschen meine schmerzvolle Reise mit Retail-Media beschrieben. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist overhyped, aber es ist ein Kanal, den wir uns gerade sehr, sehr genau angucken. Mhm. Und nach Partnern suchen, die uns die Wirksamkeit stärker und besser belegen können. Und die uns Daten liefern, die uns wirkliche Rückschlüsse zulassen, wie effektiv die Kampagnen sind. Mhm. Und ob das wirklich das Näheversprechen Konsument ist im Supermarkt, ist an der Truhe, ob das wirklich eingehalten wird oder nicht. Und es gibt immer wieder sehr positive Ergebnisse, die uns dann aufhorchen lassen und die wir feiern und die wir dann auch mit den Anbietern, mit denen wir zusammen machen, die entsprechend teilen und den Anbietern dann auch ihren Raum lassen, um das auch zu vermarkten. Es gibt aber auch eben innerhalb von größeren Kampagnen, die wir gefahren haben, dann immer wieder Rückschläge, dass wir Zahlen bekommen, auch von großen Playern, auch von großen LEH-Playern, die einfach nicht das widerspiegeln, was wir uns erwartet haben. Und auch teilweise die Datenlage einfach auch mau ist. Mhm. Und ich finde, das ist ein Versprechen, den die Anbieter von Retail Media besser einlösen müssen. Die Datenlage muss besser werden. Die Korrelation zwischen dem Budget, was da reingeflossen ist, und den Sachen, die wirklich verkauft wurden, müssen besser gezeigt werden. Und da sind einige dran und da gibt es gute Bewegungen, aber teilweise eben auch noch nicht gut genug. Und das wird uns auf jeden Fall beschäftigen, weil wir, wie gesagt, eben sehr gut entscheiden und sehr, sehr genau hingucken müssen, entscheiden müssen, in was wir weiter investieren.
Sehr schön. Ja, wir sind gespannt, was beim Realitätscheck rauskommen wird in diesem Jahr. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal deine 3 Streaming-Empfehlungen einsammeln. Was guckst du im Streaming gerade am liebsten? Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen?
Ich kann jetzt nicht so tun, als ob ich überrascht wäre, weil ich mir vorher ein paar Folgen angehört habe. Ich wusste, dass die Frage kommt und habe festgestellt, dass sich mein Leben in den letzten Jahren dramatisch geändert hat. Wenn du mir die Frage vor ein paar Jahren gestellt hättest, hätte ich dir wahrscheinlich etwa nochmal 45 Minuten gebraucht, um nochmal drüber zu reden. Weil ich tatsächlich alles gesehen habe, was es da draußen gab und ein riesen Serien- und Filmfan war und immer noch bin. Durch Kinder und Co. hat sich das extrem zurückgefahren. Und ich kann tatsächlich aktuell nur sagen, ich mache gerade nach langer Zeit mal wieder einen Rewatch von der ersten Staffel von Andor. Mhm. Star Wars, das einzig gute Star Wars-Produkt der letzten 5 Jahre, 6 Jahre. Fantastisch. Ich bin Riesenfan von, auch schon ein bisschen älter, aber kann man sich immer wieder angucken, Riesenfan von Succession.
Ja.
Absolut spektakulär. Und als letzte Empfehlung, natürlich was mit Food zu tun hat, Culinary Class Wars. Auf Netflix eine koreanische Sendung, Reality-Sendung, treten quasi Street-Food-Leute, kleinere Köche gegen Sterneköche an und müssen sich quasi in Aufgaben wehren und beweisen. Und die unterschiedliche Herangehensweise ist einfach faszinierend. Ne? Wie gehen Leute mit 2, 3 Michelin-Sternen an solche Aufgaben ran und wie machen das Menschen, die ihr Leben lang ein einziges Gericht in einem Streetfood-Stall irgendwie vorbereitet haben. Das macht total Spaß anzugucken. Es ist extrem gut produziert und nicht mit bisschen weniger Drama, als es wahrscheinlich, wenn es in Europa oder in den USA produziert wurde.
Stark, das gucke ich mir mal an. Tom, vielen Dank. Da war super viel drin, hat Riesenspaß gemacht. Ich habe Hunger auf Pizza und viel Erfolg in 2026. Vielen Dank.
Danke dir.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.